Wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio, Michael, Hans und Salma. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Wir haben hier einen Verlag, einen Verleger und einen Lyrikkenner und eine Lyrikübersetzerin hier. Der Hans Schieler Verlag ist hier. Hans Schieler, du bist Verleger. Wie wird man heutzutage noch Verleger?
Ich mache das schon sehr lange. Also ich habe ursprünglich, es sind im Prinzip zwei Verlage. Also der Verlag, jetzt Hans Schieler Verlag, ist 2002 in Berlin gegründet. Und ich mache das seit 2002 mit meinem Partner Tim Mücke in Berlin und bin selber jetzt seit 7 Jahren in Tübingen. Und das heißt, wir sind ein kleiner Verlag, Berlin-Tübingen. Und die verlegerische Tätigkeit mache ich aber eigentlich seit 77.
Oh. Und wie kam es dann dazu, dass du diesen Verlag gegründet hast, genau?
Ja, das war einfach aus dem, was ich vorher gemacht habe. Das war Schwerpunkt mit, also ich hatte eine Buchhandlung für arabische Bücher und auch einen Schwerpunkt der verlegerischen Tätigkeit im arabischen Raum. Das hat sich dann aber auch schnell ausgeweitet und weiterentwickelt. Und 2002 haben wir gesagt, okay, wir machen internationale Literatur. Das ist dann neu konzipiert worden und das mache ich, wie gesagt, mit meinem Partner in Berlin.
Internationale Literatur ist ja trotzdem auch ein weites Feld. Wie schafft man sich da ein Alleinstellungsmerkmal auch als Verlag?
Na, ich denke, im arabischen Bereich habe ich sehr viel gerade in der Poesie verlegt und habe da eigentlich schon eine relativ führende Stellung innerhalb der Verlage. Und dann kam ganz bald Autoren dazu, Chamisso-Preisträger. Ich habe zum Beispiel auch von José Oliver, der einer der bekannten Lyriker in Deutschland ist, die ersten 5 Bände verlegt. Und ja, es gibt da eine gute Zusammenarbeit. Und dann kamen immer wieder Vorschläge, natürlich auch von guten Übersetzern. Und da sind wir drauf eingegangen. Also Rocío Cerón zum Beispiel ist über die Übersetzerin vorgeschlagen worden.
Aber eine Mischung aus Prosa und Poesie ist es bei euch, ja?
Ja, ich habe auch Prosabände, wobei Poesie fast überwiegt bei mir. Also ich habe eine ganze Reihe von Prosabänden auch veröffentlicht. Wir geben eine Reihe raus, die von Rafik Shami rausgegeben wird. Arabische Autorinnen und Autoren, von denen es noch gar keine Übersetzungen weltweit gibt. Und das heißt Swallow Editions und das ist gerade der 3. Band in Vorbereitung.
Wie guckst du nach der Qualität deiner Autoren, deines Verlagsprogramms? Was sind für dich da ausschlaggebende Kriterien?
Ja, ausschlaggebende Kriterien ist der Text. Und dann natürlich ist es sehr hilfreich, wenn Autoren auch international bei Festivals eingeladen werden und wenn man die Möglichkeit hat, Autoren auch nach Deutschland zu bringen. Das ist eine sehr wichtige Sache, weil oft sind die Autoren im Ausland bekannt, aber in Deutschland noch nicht. Und da versuchen wir was zu tun. Aber ich habe auch Autoren veröffentlicht, die nicht mehr leben. Und zum Beispiel von Shoa Shehadi, der ägyptische Autor, der dann in Paris gelebt hat, habe ich das Gesamtwerk der Poesie veröffentlicht, was es selbst in Frankreich nicht gibt, und das bilingual veröffentlicht. Ja.
Was gefällt dir persönlich?
Oh, mir gefällt viel. Also ich habe eine Faible natürlich für arabische Literatur, bin ich besonders engagiert, das ist klar. Aber ich bin auch sehr begeistert von lateinamerikanischen Autoren. Und da gibt es wirklich eine junge Generation, die faszinierend ist, und ich mag da auch weitermachen.
Und wie kam dein Bezug zur arabischsprachigen Literatur nur zustande?
Ich habe vor langer Zeit mal Islamwissenschaft studiert und dann, wie gesagt, in Berlin 1977 eine arabische Buchhandlung begonnen. Das war die 2. in Europa. Es gab nur in Paris eine, noch nicht mal in London. London kam später.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Ach was. Und du verlegst aber auch deutsche Bücher.
Ja, wir verlegen Bücher, die original in Deutsch geschrieben sind, und eben auch eine große Palette an Übersetzungen.
Inzwischen ist die arabische Sprache ein bisschen präsenter in Deutschland. Hat dir das auch was gebracht für deine verlegerische Tätigkeit?
Ja, die ist wesentlich präsenter, als ich angefangen habe. Wir waren 2 Studenten im Seminar und heute sind die Seminare teilweise 150 oder 200 Studenten, die anfangen. Und es gibt auch viel mehr Angebot. Das heißt, ist ja auch seit der Vereinigung oder so, es gab ja auch eine große Orientalistik in der DDR. Und heute ist zum Beispiel Leipzig ein Zentrum der Orientalistik in Deutschland.
Und merkt man das dann auch an Verkaufszahlen?
Ja, das bleibt eine Nische natürlich und das ist ein schwieriges und man braucht eine große Ausdauer und wir halten die Bücher ja auch auf dem Markt. Also bei uns wird nicht verramscht und die Bücher verschwinden auch nicht so schnell vom Markt und wir arbeiten mit den Autoren und den Büchern.
Wie gehst du da mit dem um, mit dem Verhältnis eben, was dir gefällt und aber auch immer den Blick für den Markt oder was?
Ah ja, ich habe durchaus auch Sachen gemacht, die nicht richtig markttauglich sind, aber wo ich überzeugt bin, dass sie tragen. Und ja, möglicherweise wirkt sich das in 20 Jahren aus, das weiß ich nicht, aber man hat immer die Hoffnung jedenfalls.
Tragen heißt, dass es quasi sich selber trägt.
Ja, oder ja, wir machen durchaus auch Projekte, die im Verlust bleiben. Aber wir brauchen natürlich immer welche, die das mittragen, logischerweise.
Ja. Und wie funktioniert das konkret? Also kommen die Schriftsteller mit Manuskripten zu dir oder schreibst du auch Leute an, die du gerne im Programm hättest?
Also ich wende mich auch gerne an Schriftsteller von mir aus und frage und ich gehe auch zu Literaturfestivals, soweit mir das möglich ist und spreche dann auch Autoren direkt an. Also wir haben zum Beispiel dieses Jahr einen sehr schönen Band von Luis Chavez gemacht aus Costa Rica, ist eigentlich der führende Lyriker Costa Ricas. Und den habe ich auf dem Literaturfestival in Hausach kennengelernt und war begeistert von seinem Vortrag. Und dann kam 3 Jahre später der Lyrikband.
Ja. Also ganz verschiedene Möglichkeiten der Akquise auch.
Ja, ja. Also Manuskripte kriegen wir ungeheuer viele, aber die meisten muss man zur Seite legen.
Und schaust du die trotzdem an oder sind das zu viele?
Es sind zu viele im Prinzip und manchmal schaue ich nur kurz rein und entscheide dann schon, ob ich weiterlese oder nicht.
Wie viele sind das so pro Woche oder pro Tag, kann man das ungefähr sagen?
Naja, wir kriegen schon 2, 3 pro Tag angeboten.
Tatsächlich?
Ja, und wir sind 2 Leute, das heißt, da ahnt man schon und man hat auch die ganze andere Arbeit zu tun. Also man ahnt schon, dass es nicht so einfach ist, das alles zu sichten.
Also als völlig unbekannter Autor ist es eher utopisch, wenn man bei euch ein Manuskript einreicht? Oder so?
Ich habe mehrere im Erstling gemacht. Also das ist nicht utopisch, ich schaue mir sie an, aber es ist natürlich klar, wenn man schon jemanden kennt oder einen Bezug hat oder schon Veröffentlichungen vorliegen, dann hat man eine leichtere Orientierung, das ist klar.
Was gehört denn alles noch zu der verlegerischen Tätigkeit, außer jetzt, dass einem vielleicht Poesie gefällt?
Naja, man muss die Bücher machen, das Lektorat ist ungeheuer wichtig, die Übersetzer sind wichtig, also man braucht sehr gute Übersetzer, sonst kann man das überhaupt nicht übertragen in die andere Sprache. Und wir haben ja hier auch eine sehr gute Übersetzerin, Salma Abdelkader. Und das ist wirklich das A und O mit der Übersetzung, würde ich sagen. Und dann, was dazugehört, ist das Ganze, was beim Buchmachen dazugehört, die ganze Technik. Die Bücher müssen gemacht werden. Also wir haben keine Druckerei, aber wir machen alles bis zur Druckerei, einschließlich Cover.
Was ist das alles?
Naja, Lettering? Das ist Satzkorrektur dann eben vorbereiten, soweit das aus dem Digitalen gedruckt werden kann. Und wir machen ja auch eine Reihe von E-Books, also wir haben ungefähr 60 Bücher auch als E-Book, wobei die Poesie machen wir eher nicht als E-Book. Die soll in der schönen Buchform bleiben. Und oft haben die Autoren ja dann auch eine Homepage, wo man Tonbeispiele, also Rocío Cerón, ich glaube, soweit ich gehört habe, werden wir heute noch einen kleinen Auszug hören. Und es gibt, wenn Sie das schauen wollen, unter rocioceron.com, da sind eine ganze Reihe von Performances und da kann man sich eine Idee verschaffen, wie sie arbeitet.
Wie soll ein Buch bei dir immer ausschauen? Wie gehst du da vor, dass die Haptik und auch eben das Cover, das fühl- und sichtbare Hardcover-Taschenbuch, geht das überhaupt? Was sind da so deine deine eigenen Ansprüche?
Also wir haben in der Lyrikreihe wenig Hardcover. Also manchmal bricht so ein Buch aus, weil es vom Format und vom ganzen Konzept her ausbricht. Aber im Prinzip haben wir so eine kleine, fahne, schwarze Reihe für die Poesie und die haben alle so eine Klappe und mit Informationen zu den Autoren und Informationen zum Text oder eventuell Pressestimmen, falls welche vorliegen bereits. Und schwarze Reihe heißt sie eigentlich, weil Joachim Sartorius diesen Begriff geprägt hat, anschließend einer Lesung in Berlin im Buchhändlerkeller, wo er Fuad Rivka vorgestellt hat, der inzwischen leider gestorben ist. Und da hat er irgendwie in seiner Einleitung hat er dann gesagt, ja, es lohnt sich, diese schwarze Reihe im Schiele Verlag zu verfolgen. Und da, seither heißt die schwarze Reihe.
Als Zuschreibung gerne angenommen dann auch.
Ja.
Hardcover, Softcover, was war ich gerade noch auf dem Zettel? Die Veröffentlichungen, in welcher Form laufen die dann ab? Wie bringt man die dann in den Läden? Ist das dann alles auch mit Vertrieb und...
Ja, wir haben ganz professionellen Vertrieb, wie jeder große Verlag auch. Das heißt, wir haben eine Auslieferung, die das dem Buchhandel ausliefert. Wir sind in den Barsortimenten vorhanden. Das heißt, jede Buchhandlung kann das innerhalb eines halben bis einen Tages bestellen. Deutschland, Österreich, Schweiz. Also Deutschland ist ja das Land mit den besten Vertriebsstrukturen weltweit.
Aber den Vertrieb macht ihr auch selber?
Wir machen den Vertrieb an Buchhandel nicht selber. Wir bewerben natürlich die Bücher und wir hoffen natürlich auch immer, wenn Lesungen sind, dass bei Lesungen auch verkauft wird. Aber der Vertrieb als solches, der ist professionell über eine Verlagsauslieferung organisiert.
Okay, ja. Sonst mit zwei Personen kann man sich das schwer vorstellen, wenn er schon die ganze andere Verlagsarbeit macht, inklusive Grafik.
Naja, wir sind beide jetzt lange im Geschäft. Auch mein Partner hat früher beim anderen Verlag bereits gearbeitet und Bücher hergestellt. Und wir tun unser Bestes. So.
Wie hoch sind denn die Stückzahlen?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe Lyrikbände, wo ich über 2000 gekommen bin. Das ist aber selten. Und das ist schon eine sehr hohe Zahl. Und so die niedrigsten Auflagen, wir starten meistens mit 300, 400.
Und welche Gagen gibt es für die Autoren und für den Verleger aber auch und für die Übersetzer?
Naja, das ist getrennt. Also die Übersetzer bekommen erstmal ihr Übersetzerhonorar und dann, wenn dann höhere Auflagen entstehen, noch eine prozentuale Beteiligung. Und Die Autoren, das geht meistens, das hängt davon ab, wer wie die Verträge verwaltet. Wenn das über Agenten geht, dann muss man die Vorschüsse bezahlen und bestimmte Auflage garantieren. Das ist vorab fällig. Und weiteres Autorenhonorar ist dann, wenn dieser Vorschuss aufgebraucht ist und weiterverkauft wird, dann wird eben jährlich abgerechnet.
Also das heißt, ihr habt keine festen Tantiemen, sondern ihr macht...
Doch, die Tantiemen für Autoren sind in der Regel, also das variiert natürlich auch nach Auflage, aber zwischen die 10%, und wenn die Auflagen steigen, dann steigt das auch auf 12 oder so.
Wow, tatsächlich, ihr habt noch 10% Tantiemen. Das ist aber toll, weil bei den großen Verlagen, bei den richtig großen, gibt es ja dann teilweise...
Nee, 10% für Autoren ist üblich und in kleineren Verlagen auch, also Usus, würde ich sagen.
Wie sieht es aus mit dem Onlinehandel? Seid ihr bei den Big Playern?
Naja, die beziehen das über die Barsortimente und damit sind wir drin. Also unsere Bücher gibt es bei Amazon natürlich oder bei anderen Onlinehändlern ganz einfach, weil die beziehen das vom Großhandel.
Da kann man sich, dem will man sich dann auch nicht verwehren.
Kann man auch nicht. Also sie sind ja berechtigt, die Bücher zu beziehen, und man freut sich eigentlich über jedes verkaufte Buch.
Kannst du die im Original alle auch lesen? Du hast Islamwissenschaften studiert und kannst dann Arabisch, aber wenn du auch spanische Bücher drin hast?
Also ich kann nicht alle im Original auch lesen. Und gerade wenn es so ein schwieriges Spanisch ist wie bei Rocío Cerón, da brauche ich Übersetzung.
Und musst dich dann da eben auch auf das Urteil deiner Übersetzenden
verlassen? Ja, die Übersetzer, wie gesagt, sind das A und O für ein gutes Literaturprogramm.
Wie seid ihr zusammengekommen, Selma? Wie hast du zum Schiller Verlag, zu Hans gefunden?
Ich glaube, das war vor ein paar Jahren an einem arabischen Fest. Das hat ein gemeinsamer Freund in Tübingen veranstaltet. Und da hatte der Hans einen Stand. Und ich fand die Bücher von Rafik Shami, die allerdings aus dem Deutschen ins Arabische übersetzt worden sind, sehr interessant. Wir kamen ins Gespräch und irgendwie hat sich dann eine Beziehung daraus kristallisiert. Vor allem, weil ich zu dem Zeitpunkt auch angefangen hatte, mein Masterstudium in Übersetzungswissenschaften abzulegen. Und deswegen hat sich das eben gut getroffen.
Dann hast du gleich eine berufliche Perspektive geboten bekommen.
Genau. Ja, man muss sich natürlich um seine Projekte kümmern.
Und wie gehst du ran an die Übersetzung von arabischer Poesie?
Man liest natürlich den Text, klar. Ich finde es auch sehr wichtig, vielleicht teilen viele auch diese Meinung nicht, aber ich finde es sehr wichtig, wenn der Dichter lebendig ist, dass man halt die Person auch kennenlernt, weil das tut schon etwas zur Übersetzung. Da hat man eine ganz andere Perspektive an der Herangehensweise.
Dass er auch eine Interpretationshilfe liefert oder einfach nur den Mensch kennenzulernen?
Einfach den Mensch kennt, weil wenn man weiß, wie der Mensch tickt, dann weiß man auch, welche übersetzerischen Entscheidungen man zu treffen hat. Und der Dichter diktiert nicht eigentlich, wie man übersetzt, aber ich finde es schon, dass man ihn fragen muss, ob, wenn man zum Beispiel Dinge an dem Text abändern möchte, weil wie ich übersetze, das ist eben funktional, das finde ich am besten. Das heißt, die Wirkung des Textes ist viel wichtiger, als dass man zum Beispiel den Text wortwörtlich übersetzt. Und ich denke, so schafft man eine sehr erfolgreiche Übersetzung.
Wolltest du gerade? Die Wirkung, wie wenn ein Text auf dich wirkt, wie kannst du das dann eben dann wissen, dass du die richtigen Worte dann auch findest? Ne? Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor.
Also mit Wirkung meinte ich die Wirkung auf den Rezipienten, die Wirkung des Zieltextes auf den Rezipienten. Das stimmt, es ist nicht einfach, die Wirkung wiederzugeben. Und die Problematik besteht halt darin, zum Beispiel bei Gege Şükrü, wenn man seine Texte liest, dann erscheinen sie unheimlich fließend und einfach. Aber wenn man sich dann intensiv auseinandersetzt mit dem Text, dann merkt man, dass die Sprache extrem reduziert ist, dass jeder Punkt sitzt, jedes Bild wahnsinnig stark ist. Und es geht halt darum, eben diese Bildhaftigkeit und diese Sprache dann zu übersetzen. Und da sitzt man zum Beispiel an bestimmten Zeilen halt, ich sage nicht Stunden, sondern auch Tage und spielt dann immer mit den Gedanken, ist es besser so oder ist es besser so oder ist es besser so, bis man letzten Endes dann eine Entscheidung trifft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war für mich eine Ehre und es war auch eine Freude, mit José Oliver diesbezüglich auch zu arbeiten. Da war ja auch der gemeinsame Nenner, der hat den letzten Band, nicht nur den Apfel sozusagen, also nicht ein Apfel, der weiß, dass er nichts weiß, da hat er nicht nur daran gearbeitet, sondern auch an dem letzten Lyrikband, das ist Und die Hände auf Urlaub, zusammen mit dem Raphael Urweider. Und das kann einfach nur gut sein, mit dem José zu arbeiten.
Wer ist das? War das der vorige Übersetzer? Oder?
Nein, José Oliver ist, wie der Hans bereits gesagt hat, einer der bekanntesten Lyriker in Deutschland. Und nachdem also die Übersetzung abgeschlossen war und das Lektorat vorgenommen worden ist, hat er natürlich die poetischen i-Tüpfelchen dann draufgesetzt. Und da fand halt eine sehr rigorose und intensive Zusammenarbeit, bis der Text dann so erschienen ist, wie er jetzt momentan ist.
Dann muss man also als Übersetzerin dann auch runter vom Sockel und da zulassen, dass nach deiner Übersetzung nochmal jemand rangeht?
Also ich finde das eigentlich richtig, dass, also hier kann die Rede nicht von einem Sockel sein, also hier steht der Text im Mittelpunkt und ich denke nur, dass ein Text nur so erfolgreich sein kann, wenn man von einer Teamarbeit sprechen kann. Und das hat super geklappt mit dem José. Eigentlich würde man eher beim José von einem Sockel reden sollen, aber als ein bekannter Lyriker war er wirklich komplett down to earth, ohne jeglichen Eitelkeiten. Das war super, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Und habt ihr auch manchmal bei Chokri nachgefragt, wie er etwas dann übersetzt haben möchte? Also gerade wenn du oder ihr tagelang an bestimmten Formulierungen sozusagen überlegt habt, habt ihr dann auch mal ganz konkret nachgefragt, Gerges, wie hättest du das gerne?
Also ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich mit Gerges telefoniert habe, also und wie oft eigentlich, weil wir haben ja was geschrieben, dann habe ich mit José drüber gesprochen, dann mussten wir was abändern, dann musste ich Rücksprache halten mit dem Gerges. Er hat das, wie gesagt, nicht diktiert. Es gab halt Stellen, wo wir unbedingt was abändern wollten, weil das für den Text und für die Wirkung eben besser war. Und das hat er einfach abgehakt, weil er dem José blindlings vertraut hat. Und eines dieser Fälle war natürlich der Titel des Lyrikbandes.
Wie war der im Original wortwörtlich anders?
Wortwörtlich übersetzt hätte es geheißen, ein Apfel, der nichts weiß. Und ich fand den Titel ziemlich abgehackt, genauso wie der José. Und dann kam er mit dem Vorschlag in Anlehnung des der Erkenntnistheorie von Platon, beziehungsweise das, was er Sokrates in den Mund gelegt hat. Und das war allerdings eine Feststellung, das war ohne Fragezeichen. Und auf dem letzten Drücker wollte er das doch abgeändert haben und meinte dann, ich glaube, wir müssen das so belassen, wie es damals war. Und irgendwie haben wir dann die Entscheidung getroffen, dass es doch mit Fragezeichen so bleiben soll, wie es ist, weil die Frage eigentlich dem Rezipienten dann zu geben und den dann mit in der Interpretation mit einzubeziehen und dass er dann grübelt, ist eigentlich gar nicht so schlecht.
Fragezeichen. Gürgis Chokri kommt am Dienstag nach Tübingen im Hölderlin-Turm und wird sein Buch selber vorstellen. Was ist er für ein Mensch? Wie hast du ihn kennengelernt?
Gürgis Chokri ist ein sehr lieber, aber auch sehr scharfsinniger, wenn es sein muss, sehr ironischer und kritischer Mensch, aber sehr umgänglich, würde ich mal sagen. Und ich würde fast sagen, Gürgis sieht genauso aus wie seine Lyrik. Also, er ist einfach ein sehr demütiger Mensch, sehr natürlich, aber sehr aussagekräftig. Und so sehen auch seine Gedichte aus.
Dann würde ich mal sagen, hören wir uns eins an.
Michael, du übernimmst das Deutsche?
Ich übernehme das Deutsche.
Alles klar. Also ich habe mir zwei oder drei Gedichte, allerdings kurze Gedichte ausgesucht. Die lese ich auf Arabisch und der Michael übernimmt dann das Deutsche. لأسبابٍ تخص التاريخ لأسبابٍ تخص التاريخ هربت سكين المطبخ من البيت وذبحت شخصاً لا تعرفه لم تعد الكنيسة تحرق الكتب وتطرد المفكرين خارج الحظيرة صارت تزرع القمح والبرسيم في حدائق الرب ولا تنسى أن توهم أبنائها بأن المسيح كان محبا لقيصر وجعل من عملته النقدية الأعلى سعرا في بنك السماء الرئيس في الصفحة الأولى يبتسم ويحدق في الشعب الجنرال إلى جواره يؤنب القارئ وفي رأس الصفحة رئيس التحرير يكذب ويطلب المغفرة حين اعتزل اللاعب بكت أقدامه وصار عويلها أهدافا ضائعة مات أمس دفناه وبكينا نحو ساعة ثم ضحكنا وسألنا الله ألا ينسى أنه كان ممثلا يكذب ويلبس الأقنعة.
Aus Gründen der Geschichte. Aus Gründen, die Geschichte sind, floh das Küchenmesser von zu Hause und schlachtete eine ihm unbekannte Person ab. Die Kirche verbrennt keine Bücher mehr und verbannt keine Denker aus ihren Kreisen. Heute sät sie Weizen und Klee in den Gärten des Herrn und versäumt es nicht, ihren Anhängern weiszumachen, dass Jesus den Kaiser geliebt und dessen Münze zur teuersten in der ganzen Himmelsbank gemacht hat. Der Präsident auf Seite 1 lächelt und glotzt das Volk an. Der General an seiner Seite weist die Leser zurecht. Und ganz oben auf der Titelseite lügt der Chefredakteur und bittet um Vergebung. Als er das Fußballspielen aufgab, weinten seine Füße. Ihr Geheul hörte sich an, wie am Tor vorbeigeschossen. Gestern starb er. Wir trugen ihn zu Grabe und weinten etwa eine Stunde. Dann lachten wir und baten Gott, er möge nicht vergessen, dass er ein Schauspieler war und öfter mal gelogen und Masken getragen hat.
Das klingt ja auch ganz schön gesellschaftskritisch. Wie sind denn die Bedingungen für Lyriker in Ägypten?
Ich glaube, die Frage kann am besten der Gegges beantworten. Aber im Moment denke ich, dass die Zensur stärker ist. Aber mehr würde ich nicht dazu sagen. Ich lebe ja nicht in Ägypten, ich lebe in Kairo und kann nur das wiedergeben, was ich dann in Zeitungen lese oder auf Social Media. Aber das wird bestimmt eine der Fragen, die der Gegges Şükrü dann morgen beantworten muss.
Also er hat noch unter keinen Repressionen zu leiden gehabt? Wisst ihr da was?
Ich glaube, die Frage müssen Sie ihm selber stellen.
Aber
obwohl, er schreibt ja ziemlich kritische Texte. Und,
Er bekommt Literaturpreise, genau. Und die Auflagen starten teilweise im Arabischen, ist Poesie sehr viel bedeutender als bei uns, wobei Lyrik hier auch zugenommen hat, das Interesse an Lyrik. Und die Auflagen, die starten bei 5000 Exemplaren.
Also dieser Lyrikband hier hat den Preis des besten Lyrikbandes auf Hocharabisch damals auf dem internationalen, auf der internationalen Buchmesse in Kairo in 2013 gewonnen. Und während des letzten Aufenthaltes im Rahmen des Poesiefestivals in Berlin hat Gegges, der ja nicht nur Lyriker ist, sondern auch Kunst- und Theaterkritiker, er hat den Preis, den Förderpreis, den nationalen Förderpreis für Künste in der Branche Theaterkritik erhalten. Und man muss auch sagen, das wissen auch nicht viele, dass er sich für den Preis überhaupt nicht beworben hatte, sondern die vorgelegten Arbeiten empfand die Jury eben als nicht ausreichend oder nicht auszeichnend und hat sich dann tatsächlich für sein Kritikband entschieden.
Also ist sowas vielleicht auch ein Schutz, so eine gewisse Berühmtheit, so ein fast schon Star zu sein?
Ja, ist garantiert hilfreich und ich denke, er schreibt seine Poesie, aber das ist keine, er ist ja kein politischer Poet, sondern, und er greift ja auch jetzt nicht in den Texten unmittelbar in irgendwelches politisches Geschehen ein, sondern die Texte sind dem Leser überlassen, was er da drin lesen will, und sie sind von der Universalität und die Themen sind universell, die er aufgreift.
Michael, was gefällt dir besonders an den Texten von Gegges Şükrü?
Mir gefällt jetzt vor allem diese Lesereihe, die eben jetzt durch die Zusammenarbeit mit dem Hausacher Leselenz möglich gewesen ist, dass es wirklich möglich ist, drei internationale Lyriker nach Tübingen zu holen, alle drei beim Hans Scheler erschienen sind. Und was mich, als ich mich mit dem Projekt dann auseinandergesetzt habe, vor allem fasziniert hat, war die Unterschiedlichkeit dieser drei Autoren und der Autorin und den beiden Autoren. Letzte Woche hat Dennis Maloney im Club Voltaire gelesen, ein amerikanischer Lyriker mit sehr eindringlichen, sehr klaren, klassisch-amerikanisch schlanken Texten. Dann eben die wunderschönen Texte von Şükrü, die ich vorher nicht kannte, in die ich mich vertieft habe, mit völlig überraschenden Bildern, aber immer noch auf einer Ebene, die sagen wir mal, unmittelbar verständlich und einprägsam ist. Und dann eben jetzt dann auch die dritte Lesung von Rocío Cerón, die am Mittwoch stattfinden wird im Club Voltaire, wo es um Texte geht, die in ihrer Komplexität auf Anhieb kaum zu durchdringen sind. Wir werden nachher vielleicht noch ein bisschen etwas darüber hören. Es sind drei völlig unterschiedliche Erscheinungsformen von Lyrik. Du weißt, wenn ich hier auch gelegentlich gewesen bin, um über das Bücherfest oder über die Kulturnacht zu sprechen, dass mein großes Faible die Lyrik ist. Wir hatten auch diesmal beim Tübinger Bücherfest ein großes Lyrikprogramm. Und mich fasziniert eben, wie ein sagen wir mal, sehr intimer Umgang mit der Sprache so vielfältige Formen annehmen kann. Mir gefallen alle drei außerordentlich gut. Jeder hat seine eigene Individualität und die Texte sind so, dass sie einen Leser, der sich auf Lyrik einlässt, was ja immer eine bestimmte Voraussetzung, also etwas voraussetzt an Hingabe und auch an Enthusiasmus, extrem viel daraus entnehmen kann.
Wie schwierig war es jetzt, diese drei internationalen Gäste innerhalb von einer Woche hier nach Tübingen zu lotsen?
Es war, wie Michael gesagt hat, ausschließlich möglich, weil alle drei waren beim 20. Leselenz in Hausach eingeladen. Und das heißt, die Flüge aus den Ländern sind bereits erfolgt. Und so konnten wir zwischen Hausach und Tübingen eine Lesung mit Dennis Maloney vor Hausach und die anderen beiden jetzt im unmittelbaren Anschluss ans Hausacher Festival, konnten wir das auch nach Tübingen bringen, und da bin ich sehr froh drüber.
Sonst wäre es nicht möglich gewesen, die Leute aus deinem Verlagsprogramm aus aller Welt dann hierher zu holen?
Naja, Mexico City ist ein weiter Flug, und Dennis Maloney aus Buffalo auch. Und aus Kairo auch. Und wenn man das alles, da gehört ja dann auch immer dazu, dass man dann auch ein größere Tournee organisiert. Rocío Cerón wird noch zwei Lesungen im Anschluss an Tübingen in Berlin haben, zwei größere Performances. Und und die Autoren können ja auch meistens nur für ein paar Tage kommen. Und das geht eigentlich nur in Kooperation.
Du hast jetzt gesagt, es war in Hocharabisch. Wie ist es denn mit dann der Rezeption der arabischen Leute, die aus den verschiedensten Ecken kommen und eben ihren jeweils eigenen Dialekt ja haben?
Wie du bereits gesagt hast, Hocharabisch. Hocharabisch ist ein gemeinsamer Nenner zwischen allen arabischen Ländern. Was sich aber unterscheidet, ist eben die gesprochene Sprache. Das heißt, das Schriftarabisch sozusagen, das können alle Araber verstehen. Deswegen ist es eigentlich kein Problem. Problematisch wird es dann erst, wenn jemand dann umgangssprachlich schreibt, dann hat man viel Spaß bei der Übertragung.
Und du kannst das, kann man das dann aussprechen auch im Dialekt? Nee, das ist dann Hocharabisch, geht dann nur so.
Höchstens, wenn ich dann anfange, so zu lesen wie ein Oberägypter, wie zum Beispiel Gerges, wenn er dann in seiner Heimatsprache sozusagen anfangen würde zu sprechen. Da gibt es gewisse Laute, die dann umgeändert werden, aber ansonsten ist es normal.
Bei der Lesung läuft es dann in du den deutschen Part und er den arabischen Part?
Genau, er liest auf Arabisch. Ich werde natürlich die Fragen auf Arabisch stellen und sie dann ins Deutsche verdolmetschen, und die Antworten muss ich dann eben auch ins Deutsche übertragen.
Und stimmt es, dass es im Arabischen keine Satzzeichen gibt, oder?
Nein? Wer hat das behauptet?
Ich habe einen Deutschschüler aus Syrien und er tat sich total schwer im Deutsch mit Satzzeichen, und da meinte er, die haben sowas nicht.
Das stimmt in der Form absolut nicht. Oh, okay. Also Komma, Punkt, Semikolon, Ausrufezeichen und Fragezeichen plus Doppelpunkt gibt es natürlich. Es kann sein, dass sich die Funktionen leicht unterscheiden, so, aber die gibt's.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Na gut, dann werde ich ihn dann auch mal fragen.
Ja. Der Verlag Hans Schieler mit dem Verlagsverleger und die Übersetzerin Selma Abd el-Kader und Michael Raffel als Lyrik-Fan und auch Mitorganisator heute hier im Lokalmagazin. Wir hören jetzt rein in den Trailer zum Lyrikband. Sowas gibt es ja auch dann, macht man. Und reden dann weiter über den Band von Rocío Cerón, die am Mittwoch im Club Voltaire lesen wird.
Fritura de callo de hacha y calamares, salsa romana, un toque de eneldo. Sobre el pequeño portavasos, un rosé medianamente frío. Alzo la vista. Al frente un tentáculo se extiende. Smoked potatoes, grilled octopus, pickled red onions, tonato. Ay, madre mía, susurra el ayudante de barra, Puerto Rico, costa del Caribe o Lausto del Ecuador. Sinfonía en castellano que corteja la herida en el oído. Carda. Carda en el telar de alpaca que resalte el cuerpo del animal que hay en ella. Sea templo, cuerpo o coraza para ti, Miguel, Juan o Gustavo. Un continente a pedazos, solo callado en el río Bravo o el Amazonas. Trozos de odio vueltos sobre sí. Al otro lado de la barra susurran de nuevo. ¡Ay, madre mía! Y todo el castellano vuelve a ser patria, marea, solución emulsificante. Nota a pie. Los conocedores apreciarían la delicadeza del sommelier de haberlo enfriado unos grados más, como se templa una nación antes de ser entregada al tirano. Corte o desuello. Esté atento. que aquí, si no se huelen las encías del perro, uno muere de desasosiego.
Nächste Welle 96.6, das Lokalmagazin mit Lyrik heute im Programm. Rocío Cerón, wie bist du auf die gekommen?
Durch die Übersetzerin, die hat mir das vorgeschlagen und die Übersetzerin kannte ich gut. Sie übersetzt aus dem lateinamerikanischen Spanisch und dadurch kam das zustande und ich bin sehr glücklich, dass ich inzwischen zwei Bände von Rocío Cerón veröffentlichen konnte. Dieses Diorama ist auch in Amerika erschienen und hat den ersten Preis für die beste amerikanische Übersetzung, Lyrikübersetzung überhaupt 2016 erhalten.
Was macht Ihre Sprache, Ihre Lyrik so stark?
Sie ist sehr universell, sie spielt mit allen Elementen, sie öffnet im Grunde Türen und für sie ist alles miteinander verbunden, das heißt Sprache, Kunst, Inszenierung, Video, alles wird in verschiedene Performances verbunden und es gibt auch keine einzige Lesung, die gleich ist bei ihr. Jedes Mal inszeniert sie ihre Texte anders.
Und die kommende Performance jetzt am Mittwoch im Club Voltaire ist ja mit Cello auch, ne?
Genau, da wird der Fried Dehn und das ist auch nicht vorbereitet, also das wird eine sehr spontane Geschichte. Die beiden haben einmal zusammen oder möglicherweise einmal in Mexiko auch zusammen gearbeitet, aber nur einmal bisher und dies ist ja jetzt ein neuer Text und die Vorbereitung dauert meistens 10 Minuten vor der Veranstaltung und dann findet statt, was stattfindet. Und der Hakan Özkan wird auch kommen, das ist ihr Übersetzer, der wird die deutschen Texte vortragen. Man darf gespannt sein, in welcher Weise das ineinander fließt, auch das Spanische und das Deutsche, weil sie trägt ja nie vor jetzt einen spanischen Text und dann kommt das Deutsche, sondern die werden ineinander verwoben.
Also tatsächlich eher eine Performance als
das
eine Lesung.
Das ist eine richtige Performance, ja.
Und dann auch eben mit Improvisationsanteilen, kann man sagen.
Ja.
Und die zwei, die sprechen sich wirklich dann kurz ab und dann...
Das dauert höchstens 10 Minuten. Also in Hausach wurde das von Studenten der Kunstakademie in Stuttgart, die Sprecherausbildung machen und vorgetragen. Und sie hat die Studentin, die ihren deutschen Text gelesen hat, 10 Minuten lang getroffen. Sie hat gesagt, da markieren, da red ich, dann fällst du rein und dann so... Und da übernimmst du, dann komme ich wieder und da reden wir gleichzeitig und das hat wunderbar geklappt.
Und Ihre Art des Vortrags, wie kannst du die...
Sehr rhythmisch, Ihre Texte sind sehr, sehr rhythmisiert und sie hat eine hohe Bühnenpräsenz.
Dann würde ich sagen, hören wir da auch rein. Wir haben einen Ausschnitt von ihr, von einem Gedicht. Michael, du übernimmst wieder den deutschen Part.
Ja, gerne.
Diesmal allerdings können wir es nicht hier so performativ, glaube ich, gestalten, wie es dann live sein wird, sondern jetzt haben wir eben die knapp 3,5 Minuten von Rocío Cerón, 112 und danach die deutsche Variante.
Die deutsche Fassung, 112, ja.
112 escalones como escape. Aptitud del que conoce largos inviernos del oído. Trastabillo de vocal, rizoma desdoblado en hoja fugitiva. ¿Qué otro modo tendría de hablar el odio? Cara o cruz de un alfabeto zanjado por desgarradura, partida doble, juego en puntos suspendidos. Reza, no el Padre Nuestro o la Ave María, nombra por su acento lo que hay. Encima del cuero, la dura anatomía, sin escolta ya de pecho. El pavor empadurna al hombro. Reíamos en la playa la herradura esclarecido los miedos. De pedazo en pedazo la geografía marcaba los toletes tallados a mano, boca de pozo, franco, tiro, órgano. Siglo XX tallado a mano en relieve sin bisagras, espejo central biselado, patas macizas, algo adusto el decorado. Mármol negro de la época. Dígase reliquia para entendidos.
Entonces la risa desvanecía todo oropel, falla y angustia. Nombrábamos la letra N para contradecir hora y censuras. Desciende del ojo de luz, trasería radial, que los santos devoren tus años. Gira el carrusel horadado de balas. Ni la hojarasca o el rayo solar hablan de voces cautivas. Atrás de lo inmóvil los amos y un par de viejos ciegos. Aire sofocante en trono. Gira la espuma, gira, gira, gira la espuma. Cáscaros de pijuayos, zarazás, restos mudos donde se ha fundado la palabra certeza. Golpea la puerta. Desciende, aprieta, golpea la puerta, desciende, aprieta, golpea la puerta, desciende, aprieta, pulpa, argolla, nudo profético, trituración donde gravita el odio. Los pájaros entonces dormitaban. Aguarda la boca una intensa geografía de espigas. No carcelero, no verdugo, no deudor, no quien oprime el petálico pecho del infante. Levanta la noche, sábado, viernes, cordaje que adecúa la potencia del golpe. Osana, osana, osana. La notación servía de medio retícula de lo informe, partitura su esbozo donde brota caligráfica la hoja. Ramas son verde y negro donde apenas. Fuga, rendija, orificios secretos donde la edad apremia. Ojos. Le explico. El orden alfabético terminará por desaparecer. Largos otoños pentagonales del pecho. Bisagra entre gesto y sonido, articulación. Articulación.
Ja, ich will das jetzt gerne versuchen. Ich bin sehr beeindruckt davon, wie Rocío Cerrón ihre eigenen Texte liest. Ich werde das mit Sicherheit nicht in dieser Strenge und dieser Schönheit und diesem rhythmischen Verständnis wiedergeben können, aber ich will zumindest versuchen, einen Eindruck von dem deutschen Text, also von der Übersetzung, zu geben. Auch davon, wie komplex diese Bilder sind und davon, wie komplex die Zeilen gebaut sind. Ich probiere es. Es ist ein größerer Abschnitt in dem Gedichtband Diorama. Er hat den Titel 112 und das ist der erste Teil. 112 Stufen Notausgang. Die Gabe dessen, der die langen Winter hört, hört. Stolpern über einen Vokal. Wurzelstock entfaltet im flüchtigen Blatt. Wie anders könnte Hass sprechen? Gesicht oder Kreuz eines Alphabets durch Furcht von Rissen, doppelte Buchführung, Spiel mit Auslassungspunkten. Bete, nicht das Vaterunser oder das Ave Maria, benenne in deinem Tonfall das, was es gibt. Auf der Lederhaut der harte Körperbau, die Brust bereits entblößt, das Entsetzen besudelt die Schulter. Wir lachten Gebete am Strand La Herradura. Ängste lagen aufgeklärt vor uns. Stück für Stück brennt die Geografie des Landes ihre Brandzeichen auf die handgeschnitzten Schlagstücke. Brunnenöffnung, Scharfschützenschuss, Organ. 20. Jahrhundert, handgeschnitztes Relief ohne Scharniere, abgeschrägter mittlerer Spiegel. Massive Füße, etwas spröde die Verzierung, schwarzer Marmor aus der Zeit. Reliquie, würden Experten sagen, so müssen sie sich es vorstellen. Dann wischt das Gelächter jeden Flitter weg, Versagen und Angst. Wir sprachen das N aus, um Zeit und Zensur zu widersprechen. Steig ab vom Lichtauge, radiales Maßwerk, mögen die Heiligen deine Jahre verschlingen. Das von Kugeln durchlöcherte Karussell dreht sich nicht, mal das Laub oder die Sonnenstrahlen sprechen mit fesselnden Stimmen hinter dem Unbeweglichen, die Puppenspieler und ein paar alte Blinde, stickige Luft auf dem Thron. Die Gischt dreht sich, die Gischt dreht sich, die Gischt dreht sich. Pijuayo-Schalen, Arazza-Früchte, stumme Reste da, wo das Wort Gewissheit gegründet wurde. Hämmere gegen die Tür, geh hinunter, drücke fest zu. Fruchtfleisch, Ring prophetischer Knoten, zermahlen da, wo Hass lastet. die Vögel lösten damals. Der Mund erwartet eine intensive Landschaft von Ehren. Kein Gefängniswärter, kein Henker, kein Schuldner. Niemand, der die kindliche Blütenblätterbrust niederdrückt. Erwecke die Nacht, Samstag oder Freitag, stricke die, die Härte des Schlags justieren. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Die Notierung dient als Mittel, als Raster des Berichts. Partituren oder Entwurf, wo das Blatt in Kalligraphie austreibt. Dunkelgrünes Bündel von Ästen, wo kaum Fuge, Spalt, geheime Öffnungen, wo das Zeitalter drängt. Augen. Ich sage Ihnen, die alphabetische Ordnung wird früher oder später verschwinden.
Rocío Cerón aus Mexiko, aus dem Band Diorama. Am Mittwoch dann ist sie persönlich im Club Voltaire um 20 Uhr in einer performativen Buchvorstellung mit dem Übersetzer Hakan Özkan und Fried Dehn am Cello hier aus Tübingen. Am Dienstag gibt's Lyrik aus dem Arabischen, aus Ägypten von Girgis Shukri, und da bist du dann dabei, Salma, als Übersetzerin. Merkt man eigentlich jetzt, dass viele Menschen aus dem arabischen Raum hier auch bei uns heimisch werden, eine neue Heimat finden, dass die auch arabische Lyrik zu schätzen wissen oder womöglich sogar auch, dass da Autoren dabei sind, neue?
Na, es sind eine ganze Menge Autoren aus Syrien und dem Irak unter den Flüchtlingen, die zugewandert sind. Man kann jetzt nicht sagen, dass jeder, der hier gekommen ist, jetzt sich für die Lyrik begeistern wird. Also ich glaube, davon kann man nicht ausgehen. Aber es gibt natürlich eine Zahl von Intellektuellen, von Künstlern, von Theatermachern, von Schriftstellern, die gekommen sind und die auch anfangen, hier zu arbeiten, auch Musiker. Da wird man von denen schon noch in den nächsten Jahren einiges Interessante und Spannende zu hören bekommen und zu sehen. Ja.
Hast du da auch schon Leute persönlich dann kennengelernt und in die engere Auswahl genommen?
Wir sind an der Vorbereitung von Texten, ja.
Die dann auch, kann man ja quasi, könnte man ein Sammelband rausbringen mit Sachen, oder eher suchst du?
Es gibt die ersten Sammelbände, sind bereits erschienen. Es gab auf dem Bücherfest eine wunderbare Präsentation, übrigens auch von die Salma Abdelkader präsentiert hat, von Autoren aus Syrien und ich glaube Irak war auch.
Du meinst Hier sein, weg sein, oder? Ja. Vom Sessionsverlag, ja. Genau.
Auch das Thema des Krieges und der Flucht, das könnte ja alles auch wieder sehr Thema sein für Lyrik.
Ja, aber man muss da vorsichtig sein. Es gibt viele, die jetzt erstmal so diese traumatischen Erfahrungen bearbeiten. Aber vieles davon ist nicht für die Veröffentlichung tauglich, sondern erstmal so eine Art im Grunde selbst, für sich selber sich den Schmerz von der Seele schreiben und bis Texte darüber kommen, die literarisch tragen, das wird seine Zeit dauern, weil so eine Verarbeitung kann man nicht von heute auf morgen.
Woran merkst du dann, dass ein Text sozusagen reif ist oder literarisch trägt? Woran zeichnet sich das für dich?
Na, es gibt Texte, die noch ohne jede Distanz geschrieben sind und die einfach unter dem Druck der Ereignisse, und das versteht man 100%, also das ist vollkommen klar, warum sie so geschrieben werden müssen. Aber das ist nicht, was man, wenn man das alles nicht erfahren hat, wirklich als Leser gut ertragen kann auf Dauer. Also es braucht viel mehr Distanz in der Verarbeitung.
Aber kann ich auch das, also frage ich mich nur gerade, kann ich gerade das interessant sein, so diese direkte Erfahrung, gerade wenn es unerträglich ist, oder ist es dann einfach für dich nicht?
Das ist interessant und das gehört auch in die Öffentlichkeit, also das, dem widerspreche ich gar nicht, aber es gehört nicht in die schwarze Lyrikreihe zum Beispiel.
Ich würde gerne noch ein arabisches Gedicht hören von Girgis Shukri.
Sehr gerne, und dafür habe ich mir ein Gedicht ausgesucht, und zwar ist es dem José Oliver gewidmet, Und das, man muss dazu sagen, dass der José und der Gergis sehr langjährige Freunde sind und die verstehen sich einfach sehr gut, trotz der Sprachbarriere. Also die verständigen sich schon auf Englisch, aber manchmal, wenn ich die beiden zusammen sehe, merke ich, die brauchen nicht zu sprechen. Also da herrscht so eine gewisse Augensprache, sie sind auf der gleichen Wellenlänge. Ich weiß zwar noch nicht, warum er dieses Gedicht geschrieben hat, das werde ich ihn morgen fragen, aber ich denke, wir lesen das mal jetzt. Ana a'rifu ila José Oliver. Lam yakun hunaka dikun yansih wa lam ash'uru bil bard. Hina darabu ar-ra'i kuntu al-kharuf al-wahid alladhi lam yahrub. Hamaltu sayfi wa dhahabtu ma'ahu. صرخت ثلاث مرات أعرف هذا الرجل إنه أخي الذي حول الماء خمرا كان يمسك السماء بيديه ثم يهمس في أذني إن الليل يتبعه إلى مخدعه والنهار يمشي معه إلى السوق قلت هذا وصفعت امرأة كانت تقف بالباب هو لم يسمعني كان مشغولا بالملكوت الذي هرب من السماء حين كنت أصرخ كان هو ماشيا فوق الماء يكلم البحر والأمواج تسأله عن مصائرها هو لم يسمعني
Ich kenne ihn, für José Oliver. Es krähte kein Hahn und mir war nicht kalt. Als sie den Hirten schlugen, war ich das einzige Schaf, das nicht weglief. Ich nahm ein Schwert und ging mit ihm. Ich rief dreimal, ich kenne diesen Mann. Das ist mein Bruder, der Wasser in Wein verwandelt hat. Er hielt den Himmel mit den Händen fest, dann flüsterte er mir etwas ins Ohr. Die Nacht folgte ihm in seine Kammer und der Tag ginge mit ihm auf den Markt. Das sagte ich und ohrfeigte eine Frau, die vor der Tür stand. Er hörte mich nicht, er war abgelenkt vom Himmelreich, das gerade herabfiel. Als ich gerufen hatte, lief er gerade übers Wasser und sprach zum Meer. Die Wellen fragten ihn, was aus ihnen würde. Er hörte mich nicht.
Gergis Shukri aus Ägypten, übersetzt von Salma Abd el-Kader und das Ganze. Nein, hast du nicht?
Günther Ort hat es übersetzt und José und ich haben es ja poetisch eingeschmuggelt.
Das war das, dieses Teamwork mit drei Beteiligten.
Mit zwei Beteiligten, genau. Also ich habe eher mit dem José Oliver gearbeitet.
Und das, die Vorlage kam schon vorher. Die habt ihr dann als Grundlage
genau.
Was machst du, wenn du nicht lyrisch übersetzt oder poetisch einordnest?
Ich kümmere mich um meine zwei Kinder. Also ich bin Mama seit 2 Jahren und die Kinder sind recht schnell aufeinander gefolgt. Also habe ich 2 Hände voll zu tun. Aber sie werden jetzt gerade von ihrem Papa betreut. Deswegen darf ich auch jetzt gerade hier sein.
Und das Übersetzen ist trotzdem dein Beruf? Du hast es studiert? Und
also bin ich freiberufliche Übersetzerin und Dolmetscherin. Ich muss noch mein Masterstudium abschließen, da fehlt noch die Arbeit, aber ich bin momentan beurlaubt wegen den Kindern. Aber ansonsten halt, ja, es ist mein Beruf.
Wie geht's weiter mit dem Hans-Schieler-Verlag? Was sind eure kommenden Pläne?
Ja, jetzt kommt dann erstmal die Frankfurter Buchmesse, die hält an, ziemlich auf Trab in der Vorbereitung. Nein, wir haben ein Herbstprogramm und ein Frühjahrsprogramm und ich hoffe, man wird vom Verlag noch hören. Wir haben ja dieses Programm mit dem Club Voltaire, mache ich seit 2011, das ist der Club Voltaire und die Buchhandlung Quichotte in Tübingen und der Verlag Schieler und wir werden auf jeden Fall in dieser Reihe auch weiterhin Autoren vorstellen, übrigens nicht nur aus meinem Verlag, also wir haben da durchaus Autoren aus anderen Verlagen vorgestellt, aus dem Claudia Gerke Verlag zum Beispiel und aus ganz anderen Verlagen noch. Aber wir werden dieses Programm fortsetzen und da wird man auch weitere neue oder auch bereits bekannte Autoren mit weiteren Werken aus dem Verlag kennenlernen können.
Wie schwierig ist es denn für dich als Verleger auch da quasi das Überleben oder auch das Leben in so einem Haifischbecken wie dem Literaturbetrieb?
Ja, Haifischbecken, aber manchmal ist es auch ganz schön, der Literaturbetrieb. Also es gibt auch Es gibt auch nette Seiten. Also natürlich sind wir ein kleiner Verlag und es passiert natürlich immer wieder, dass man mit einem Erstling anfängt und das ist auch vollkommen selbstverständlich und finde ich auch richtig. Sie dann plötzlich von großen Verlagen oder wenn dann jemand bei Hansa dann landet, dann ist es eine feine Sache. Ja.
Das gönnst du denen auch? Und
natürlich.
Das ist so wie Freiburg macht die Ausbildung der Spieler und dann gehen sie irgendwann zu den großen Teams. So.
Naja, also fußballmäßig würde ich das jetzt nicht sehen, aber das kann man vielleicht, ja.
Vielen Dank, dass ihr da wart, Michael, Hans und Salma.
Danke auch, wir haben uns gefreut.
Vielen Dank, sehr super. Schön.
Toi, toi, toi für alle weiteren Projekte und natürlich schöne Lesungen am Dienstag mit Girgis Schukri aus Ägypten und am Mittwoch mit Rocío Cerón aus Mexiko. Dienstag im Hölderlin-Turm und am Mittwoch im Club Voltaire.